Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 90. Vers der 16. Sure, der Sure Nahl.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.
Sadaqallahu al-'aliyyul 'azhim.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der eine Mahnung an alle ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott gebietet, gerecht, gut und hilfreich gegenüber den Angehörigen zu sein und Schändliches, Verwerfliches und Unrecht zu meiden. Gott ermahnt euch, möget ihr es beherzigen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite pulsetoday.com/de abrufen.
Thank you.
Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 1. Mai 2021, gleich dem 11. Odi Behesht 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und einem Nachrichtenbericht. Danach folgt die Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich der Nacht der Bestimmung. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran, ein Terrorteam im Ost-Aserbaidschan zerschlagen. Iranische Revolutionsgarden und Armee überwachen Bewegungen des Feindes im Persischen Golf genau. Und Türkei errichtet Militärbasis im Nordirak. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Ein Terrorteam im Ost-Aserbaidschan zerschlagen. Laut dem Informationsorganisation der iranischen Revolutionsgarden ist das Terrorteam Hobud Irans in der Provinz Ost-Aserbaidschan zerschlagen und ihre Mitglieder sind identifiziert worden. Es sei eine Gruppe, die ihre Gründung vor 4 Jahren bekannt gegeben habe, mit dem Ziel, die Kapazität verschiedener subversiver Gruppen für die Umsetzung ihrer Umsturzpläne zu nutzen, hieß es in der Erklärung der Informationsorganisation der iranischen Revolutionsgarden, die heute veröffentlicht wurde. Die Monarchisten waren die wichtigsten Unterstützer der Gruppe, die mit der Unterstützer der westlichen Länder und Saudi-Arabiens ihre Pläne in Iran umsetzen gedenken. Ein Medientrick dieses Teams war laut dieser Erklärung es, die subversive Elemente für die Tätigkeit und Verbreitung ihrer Propagandaziele in sozialen Medien zu nutzen. Diese Menschen seien mit unterschiedlichen Gesichtern vor der Kamera aufgetreten, insbesondere in den Uniformen der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran. Die Fälschung von Nachrichten habe auch zu den feindlichen Maßnahmen dieses Terrorteams gehört. Iranische Revolutionsgarden und Armee überwachen Bewegungen des Feindes im Persischen Golf genau. Die Revolutionsgarden und die Armee der Islamischen Republik Iran überwachen alle Bewegungen und Kriegsschiffe des Feindes, die in den Persischen Golf einfahren. Dies sagte der Marinekommandeur der iranischen Revolutionsgarden, Sepah, Admiral Alireza Tangsiri, am Freitag. Heute wird jedes Schiff, das in den Persischen Golf einfährt, gemäß dem Bandbreitenkontrollcode in der Straße von Hormuz überwacht und muss sich identifizieren, sagte Admiral Tangsiri weiter. Er fügte hinzu, Iran spiele eine wichtige Rolle bei den Entwicklungen im geopolitischen und strategischen Persischen Golf und an der Makran-Küste im Omanmeer. Die Islamische Republik ist nicht nur in dieser Region militärisch, sondern auch wirtschaftlich, politisch und sogar kulturell präsent. Der Marinekommandeur der iranischen Revolutionsgarden beschrieb den Persischen Golf als Motor der wirtschaftlichen Entwicklung und des Wachstums der asiatischen und europäischen Länder und als wichtige und strategische Achse des See-, Luft- und Handelsverkehrs zwischen verschiedenen Ländern. Er fügte hinzu, Der reiche und einfallsreiche Charakter der Region mit ihrer strategischen und geopolitischen Position sei ein Grund für die illegitime Präsenz einiger westlicher Mächte und anderer Länder. Admiral Tangsiri sagte im Januar, Iran habe die volle Kontrolle über die Region am Persischen Golf und überwache alle Bewegungen von überregionalen Kräften, die in diesen Gewässern anwesend sind. Heute haben wir die volle Kontrolle über den Persischen Golf und beherrschen die gesamten Gewässer. Die ständige Präsenz der Volksmobilisierungseinheiten Basij hat uns ausreichende Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt, um die vollständige Kontrolle über die Region zu haben. Gleichzeitig überwachen wir alle Entwicklungen mit Hilfe der elektronischen und elektrooptischen Systeme, erklärte er weiter. Türkei errichtet Militärbasis im Nordirak. Die Türkei plane nach Angaben des Innenministeriums in Ankara Errichtung von Militärbasis im Nordirak. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu teilte am Freitag mit, Ankara werde seine Operationen im Nordirak fortsetzen. Er wies auf die türkischen Militärstützpunkte in Nordsyrien hin und sagte, Ankara plant, dasselbe im Irak zu tun, um die Situation in der Nähe seiner Grenzen zu kontrollieren. Im Syrien geht die türkische Armee gleichzeitig seit dem 20. Januar 2018 mit einer Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG vor. Nach Einschätzung der Regierung in Ankara handelt es sich dabei um einen Ableger der PKK. Die Luftoperation des türkischen Militärs gegen die kurdische Arbeiterpartei PKK wird fortgesetzt. Das türkische Verteidigungsministerium gab am Mittwoch bekannt, türkische Kampfflugzeuge hätten Verstecke der im Nordirak befindlichen PKK-Terroristen aus der Luft und vom Boden angegriffen. Unter dem Vorwand des Kampfes gegen PKK-Mitglieder greift die türkische Armee irakisches Territorium, insbesondere im Nordirak, an. Irakische Verantwortungsträger verurteilten wiederholt die Militäroperationen der türkischen Armee im Nordirak als eine Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität ihres Landes. UNO und EU fordern neues Datum für Wahlen in Palästina. Nach Verschiebung der Wahlen in Palästina hat der UNO-Koordinator für den Nahen Osten, Nikolai Mladenov, einen neuen Termin gefordert. Die palästinensischen Parlamentswahlen sollten am 22. Mai 2021 nach einer 15-jährigen Pause, den Präsidentschaftswahlen am 31. Juli und die Wahlen zum Nationalrat am 31. August stattfinden. Der Chef der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, verkündete am Donnerstag offiziell die Verschiebung der palästinensischen Wahlen und erklärte, dass die Abhaltung der Wahlen von der Teilnahme der in der besetzten heiligen Stadt Al-Quds Jerusalems lebenden Palästinenser an den Wahlen abhänge. Der EU-Außenbeauftragte Joseph Borrell reagierte auch auf die Verschiebung der palästinensischen Wahlen. In einer am Freitag abgegebenen Erklärung betonte er, die Entscheidung über die für den 22. Mai geplanten Parlamentswahlen ist sehr enttäuschend. Die Europäische Union hat stets ihre Unterstützung für glaubwürdige, integrative und transparente Wahlen für alle Palästinenser bekannt gegeben, sagte er. Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland haben gestern ebenfalls eine Erklärung zu den palästinensischen Wahlen abgegeben. Sie forderten die palästinensische Autonomiebehörde auf, so bald wie möglich ein neues Datum für die Parlamentswahlen festzulegen. Palästinensische Verantwortungsträger und Menschen in Palästina kritisierten ebenfalls Abbas' Entscheidung. Die Verschiebung der Wahlen bedeute die Beschlagnahme der politischen Rechte des palästinensischen Volkes, sagte Ismail Haniya, Chef des Politbüros der Palästinenserbewegung Hamas, gestern. Nach Meinung des Vizevorsitzenden der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, Musa Abu Mazouk, schade die Entscheidung über die Verschiebung von Wahlen den nationalen Interessen der Palästinenser. Im Gespräch mit Quds Press sagte er am Freitag, diese Entscheidung schadet dem nationalen Interesse und ihre Motive widersprechen den angeführten Ausreden. Abu Mansur betonte, dass die Palästinenser als Besatzungsmitglieder ihre nationale Entscheidungsphilosophie und ihre Pläne auf die Konfrontation mit dem Besatzungsregime stützen sollten und nicht, dass wir für unsere Entscheidungen die Erlaubnis des Besatzerregimes einzuholen gedenken. Als Protest gegen Abbas' Entscheidung fanden am Freitag in den meisten palästinensischen Provinzen und im Gazastreifen Dutzende Demonstrationen statt, um die Entscheidung abzulehnen und Quds und die Al-Aqsa-Moschee zu unterstützen. Demonstranten hielten Plakate in der Hand, auf denen sie Abbas' einseitige Entscheidung, die gegen den nationalen Konsens verstoßen, anprangerten und betonten, dass Wahlen zum festgesetzten Termin abgehalten werden sollten. Al-Quds Fußmarsch in Deutschland abgesagt. Nach dem Druck der pro-zionistischen Gruppen in Deutschland ist der Al-Quds Fußmarsch in diesem Land verboten worden. Dies teilte die Webseite The Times of Israel gestern mit. Es ist dem Bericht zufolge das erste Mal, dass die Bundesregierung gegen Al-Quds Fußmarsch Stellung nehme. Die Anmeldung für die Kundgebung wurde zurückgezogen, wie die Berliner Polizei am Mittwochnachmittag bestätigte. Die Teilnehmer nutzen die Meinungs- und Versammlungsfreiheit skrupellos aus, um ihren Hass zu verbreiten, behauptete der Präsident vom Zentralrat der Juden in Deutschland, Josef Schuster, gestern im Gespräch mit der Zeitung Jüdische Allgemeine. Jüdische und pro-zionistische Gruppen versuchen seit Jahren, die Kundgebung als eine antisemitische Demonstration zu zeigen und zu verhindern. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Marsch bereits im vergangenen Jahr kurzfristig abgesagt. Der letzte Freitag im Fastenmonat Ramadan wurde 1979 auf Initiative des Gründers der Islamischen Republik Iran, Ayatollah Khomeini, zum Al-Quds-Tag ernannt. Blutiger Ramadan. Dutzende Tote und Verletzte bei Anschlag in Afghanistan. Im Osten Afghanistans sind am Freitagnachmittag mindestens 30 Menschen bei einem Autobombenanschlag getötet worden. Es gab zudem mehr als 100 Verletzte. Der Sprengsatz detonierte demnach in einem Fahrzeug vor einem Studentenwohnheim in Pule Alam, der Hauptstadt der Provinz Logar, südlich der afghanischen Hauptstadt Kabul. Durch die Wucht der Detonation stürzten umstehende Gebäude, darunter ein Krankenhaus, teilweise ein. Unter den Opfern befänden sich zahlreiche Schüler sowie Angehörige regierungsnaher Milizen, teilte der Vorsitzende des Provinzrates Hasibullah Stanekzai mit. Viele weitere Opfer seien noch unter den Trümmern der Häuser gefangen, die bei der Explosion zerstört wurden, hieß es dazu weiter. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani machte die Taliban für diesen Anschlag verantwortlich. Bisher hat aber keine Person oder Gruppe den Anschlag für sich reklamiert. Russland setzt EU-Parlamentspräsident auf seine schwarze Liste. Das russische Außenministerium hat den Präsidenten des Europäischen Parlaments und 7 weitere EU-Mitglieder sowie Vertreter der offiziellen Strukturen der EU als Reaktion auf Sanktionen gegen russische Staatsbürger auf die schwarze Liste gesetzt. Das russische Außenministerium gab am Freitagabend eine Erklärung zur Reaktion Russlands auf EU-Sanktionen gegen 6 russische Staatsbürger ab. In der Erklärung heißt es, das Außenministerium der Russischen Föderation habe als Reaktion auf die EU-Einreiseverbote gegen 6 russische Staatsbürger am 2. und 22. März dieses Jahres mehrere Bürger aus EU-Mitgliedstaaten und Vertreter offizieller EU-Strukturen in die Liste der Sanktionen aufgenommen. Der Präsident des Europäischen Parlaments, David Sassoli, das Mitglied der französischen Delegation zur Parlamentarischen Versammlung des Europarats, Jacques Maire, die Vizepräsidentin der EU-Kommission für Werte und Transparenz und Mitglied der tschechischen Partei ANO, Vera Jourova, der Direktor des staatlichen lettischen Sprachzentrums, Maris Baltins, der Oberstaatsanwalt von Berlin, Jörg Raupach, die Leiterin der schwedischen Defense Research Agency, Asa Scott, und der Generaldirektor des estnischen Spracheninspektorats, Ilmar Tomusk, gehören zu den Personen, die auf die schwarze Liste des russischen Außenministeriums gesetzt worden sind und für die Einreiseverbot in Russland gilt. Alle Vorschläge aus Moskau zur Lösung von Problemen zwischen Russland und der EU würden konsequent ignoriert oder abgelehnt. Ziel sei es offenbar, die Entwicklung Russlands um jeden Preis einzudämmen, hieß es aus Moskau. Wegen des Anschlags auf Nawalny im vergangenen Sommer hatte die EU bereits im vergangenen Jahr Einreise- und Vermögenssperren gegen mutmaßliche Verantwortliche aus dem Umfeld des Präsidenten Wladimir Putin verhängt. EU vermutet offizielle russische Stellen hinter dem Anschlag. Die Beziehungen zwischen dem Westen und Moskau sind aber seit 2014 wegen NATO-Osterweiterung, der Ukraine-Krise, der Ostsee und der Lage in Syrien angespannt. Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union haben seit 2014 eine Reihe von wirtschaftlichen und finanziellen Sanktionen gegen Russland verhängt, was zu einer Gegenreaktion aus Moskau geführt hat. Am Ende unserer Nachrichten hören Sie einen Nachrichtenbericht diesbezüglich. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 18 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 13, Mashhad 19, Isfahan und Shiraz jeweils 21 und Bandarabas 28 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es folgt unser Nachrichtenbericht unter dem Titel Russland verhängt Sanktionen gegen EU. Moskau antwortet auf Strafmaßnahmen, welche die EU im März gegen russische Staatsfunktionäre wegen des Falls des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexei Nawalny erlassen hat. Es verbietet 8 hochrangigen Vertretern aus EU-Staaten die Einreise nach Russland. Der Kreml wirft Brüssel eine antirussische Hysterie vor. Alle Vorschläge aus Moskau zur Lösung von Problemen zwischen Russland und der EU würden konsequent ignoriert oder abgelehnt. Ziel sei es offenbar, die Entwicklung Russlands um jeden Preis einzudämmen, hieß es aus Moskau. Allein im März seien 6 Russen unrechtmäßigen EU-Beschränkungen ausgesetzt gewesen. Es waren bereits Gegenmaßnahmen angekündigt worden. Als Reaktion auf Einreiseverbote in die EU wurden nun Einreiseverbote gegen 8 Vertreter aus EU-Staaten verhängt, darunter EU-Parlamentspräsident David Sassoli und EU-Vizekommissionspräsidentin Vera Jourova. Das teilte das russische Außenministerium am Freitag mit. Mit Sanktionen belegt wurden auch Bürger aus Deutschland, Frankreich, Estland und Lettland. Wir verurteilen die Entscheidung der russischen Behörden aufs Schärfste, hieß es am Freitagabend in einer gemeinsamen Stellungnahme der Spitzen von EU-Kommission, Europäischem Rat und EU-Parlament Ursula von der Leyen, Charles Michel und Sassoli. Sie sei inakzeptabel, ohne rechtliche Begründung und völlig gegenstandslos. Die EU behalte sich das Recht vor, als Reaktion angemessene Maßnahmen zu ergreifen. Sassoli selbst zeigte sich von den russischen Sanktionen unbeeindruckt. »Offensichtlich bin ich im Kreml nicht willkommen. Ich habe es ein wenig erwartet«, schrieb er auf Twitter. Der Sozialdemokrat fügte hinzu: »Keine Sanktionen oder Einschüchterung werden das Europäische Parlament oder mich davon abhalten, Menschenrechte, Freiheit und Demokratie zu verteidigen. Drohungen werden uns nicht zum Schweigen bringen.« Jourova ihrerseits bedankte sich für die Unterstützung der 3 Präsidenten. Sie werde weiter für Menschenrechte, Medienfreiheit und Demokratie eintreten. Russlands Bemühungen, Desinformation zu verbreiten und Menschenrechte zu untergraben, verdiene eine starke und anhaltende Reaktion. Wenn dies der Preis dafür ist, die Wahrheit zu sagen, dann zahle ich ihn gerne. Die EU hatte im März Strafmaßnahmen gegen russische Regierungsmitarbeiter verhängt. Grund dafür war die Inhaftierung Nawalnys. Betroffen waren der russische Generalstaatsanwalt Igor Krasnov und der Chef des Zentralen Ermittlungskomitees Alexander Bastrykin. Zudem richteten sich die Strafmaßnahmen gegen den Chef des Strafvollzugsdienstes Alexander Kalaschnikow sowie den Befehlshaber der Nationalgarde Viktor Solotow. Zur Verhängung der Strafmaßnahmen wurde erstmals ein neues, im vergangenen Jahr geschaffenes Sanktionsinstrument genutzt. Dieses ermöglicht es, in der EU vorhandene Vermögenswerte von Akteuren einzufrieren, die schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen begehen bzw. davon profitieren. Außerdem wurden unter anderem Einreiseverbote in die Europäische Union verhängt. Auch die USA belegten Russland mit Sanktionen. Der Kreml-Kritiker Nawalny war nach seiner Rückkehr aus Deutschland, wo er sich von einem Mordanschlag mit einem Nervengift der Nowitschok-Gruppe erholt hatte, im Jänner festgenommen worden. Weil er Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren nicht erfüllt haben soll, wurde er Anfang Februar in Moskau zu einer mehrjährigen Haft im Straflager verurteilt. Die EU hält das Urteil für unzulässig, unter anderem, weil Nawalny sich nach dem Nervengiftanschlag auf ihn mehrere Monate in Deutschland behandeln lassen musste. Nawalny, der erst vor einer Woche einen Hungerstreik auf Anraten seiner Ärzte beendet hat, ist in einem Straflager östlich der Hauptstadt Moskau inhaftiert. Wegen des Anschlags auf Nawalny am 20. August 2020 hatte die EU bereits im vergangenen Jahr Einreise- und Vermögenssperren gegen mutmaßliche Verantwortliche aus dem Umfeld von Präsident Wladimir Putin verhängt. In Brüssel wird davon ausgegangen, dass staatliche Stellen in Russland hinter dem Attentat stehen. Russland hatte das stets zurückgewiesen und sich eine Einmischung in innere Angelegenheiten verbieten. Hier ist der Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, es geht weiter mit einem neuen Beitrag aus der Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
Wir setzen die Geschichte von Maulana Rumi aus seinem spirituellen Masnavi fort. Und zwar hieß es, dass ein junger Mann den Propheten Moses a.s. bat, er solle ihm die Tiersprache beibringen. Moses riet ihm davon ab, aber der junge Mann ließ nicht locker, bis ihm schließlich Moses mit Gottes Erlaubnis die Sprache der Hunde und des Federviehs beibrachte. Auf diese Weise erfuhr der junge Mann aus dem Munde seines Hahnes über zukünftige Missgeschicke wie den Tod seines Pferdes und daraufhin den Tod seines Esels. Da verkaufte er beide Tiere nacheinander. Am dritten Tag hörte der junge Mann den Hahn zum Hund sagen, »Morgen stirbt der Sklave dieses Mannes und dann wird er ein Trauermahl geben und es fallen gute Reste für dich ab.« Sofort verkaufte der Mann den Sklaven und triumphierte darüber, dass er nun schon 3 Schäden abgewandt hatte. Am nächsten Tag hörte er, wie der Hund sich beim Hahn beklagte, »Du Lügner, du hast gesagt, das Pferd und der Esel und der Sklave sterben, aber das stimmt ja alles nicht.« Der Hahn sagte, doch, das Pferd, der Esel und der Sklave sind alle gestorben, aber nicht hier, sondern im Haus ihres neuen Besitzers. Dieser junge Mann hat diesen Schaden von sich abgewandt und sich dadurch aber selber in Gefahr gebracht. Ein materieller Schaden kann nämlich andere größere Schäden abwenden. Aber nun kommt der Schaden auf diesen jungen Mann selber zu. Er wird morgen sterben und seine Erben werden seine Kuh schlachten. Und dann kannst auch du dir den Magen füllen. der Tod des Pferdes, des Esels und des Sklaven sollten seinen Tod abwenden. Er hat durch ihren Verkauf zwar sich vor finanziellen Schaden geschützt, aber sein eigenes Leben in Gefahr gebracht. Der junge Mann verwünschte sich und rannte zu Prophet Moses. Er heulte und war reuig. Moses fragte: Was hast du getan, als du hörtest, dass dein Pferd sterben wird? Der Mann sagte: Ich habe es verkauft, um den Schaden zu entgehen. Und als du hörtest, dass der Esel stirbt, da habe ich ihn verkauft. Und den Sklaven auch? Ja, sagte der Mann beschämt, den habe ich auch verkauft. Alle drei sind gestorben und die Käufer hatten den Schaden. Da sagte Moses: Nun musst du das Gleiche tun. Der Mann wunderte sich: Was denn? Soll ich mich selber verkaufen? Moses antwortete: Ja, es bleibt dir keine andere Wahl. Nur so wirst du gerettet. Ich habe dir doch gesagt, du sollst den Wunsch, die Tiersprache zu erlernen, vergessen, weil dir das nur Unglück bringt. Aber du hast nicht drauf gehört. Da begann der junge Mann zu flehen und jammerte: Oh, verzeih mir, und bete zu Gott, dass er mir verzeiht und mich rettet. Moses aber schüttelte bedauernd den Kopf: Was geschehen ist, lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Ich werde Gott bitten, dass er dich als Gläubigen sterben lässt. Denn wenn du als Gläubiger stirbst, wirst du ewig leben. Dem jungen Mann wurde es schlecht und einige brachten ihn nach Hause. Moses betete zu Gott und bat, dass er diesem jungen Mann verzeiht und ihn als Gläubigen sterben lässt.
Diese Geschichte brachten wir in Anlehnung an das Masnavi von Maulana. Das Sprichwort dieser Woche lautet: Dusti ba mardume dana nekust. Ein weiser Mann war auf seinem Pferd auf dem Weg in eine andere Stadt, als er an einem schattigen Obstgarten vorbeikam. Da wollte er sich ein wenig im Schatten ausruhen und ritt zu dem Obstgarten herüber. Als er absitzen wollte, sah er unter einem Apfelbaum einen Gärtner neben seiner Schaufel schlafen. Der hatte den Mund offen stehen. Da musste der Reiter lachen und dachte: Ich sollte den armen Mann nicht aufwecken, er ist sicher sehr müde von der Arbeit. Aber da fiel sein Blick auf einen Skorpion, der vom Baum herunterfiel, genau in den Mund des Gärtners. Der Gärtner schluckte schlaftrunken das Tier hinunter. Der weise Mann hatte sofort die Gefahr erfasst, die den Gärtner bedrohte, und begann, diesen wachzurütteln. Dann begann er ohne Erklärung mit der Pferdepeitsche auf ihn einzuschlagen. Der Gärtner schrie: Wer bist du? Was machst du denn in meinem Garten? Warum schlägst du mich? Der Fremde aber schlug ihn weiter und rief: Steh auf, du musst von dem fauligen Obst, das hier unter den Bäumen liegt, essen. Der Gärtner wusste absolut nicht, was los ist. Ich soll statt heile Früchte diese verfaulten Dinger essen? Aber weil er nicht auf den Reiter hörte, bekam er wieder die Peitsche zu spüren. Protest schien keinen Zweck zu haben. Der Gärtner musste wohl oder übel von den faulen Früchten unter dem Baum essen. Nachdem er aus Angst vor neuen Peitschenschlägen gezwungen war, immer noch mehr faule Äpfel zu verspeisen, wurde ihm auf einmal schrecklich übel. Er flehte den Reitersmann an: Ach, habe doch Erbarmen! Sag mir wenigstens, was ich verbrochen habe, dass ich Peitschenschläge abbekomme und faule Äpfel essen muss. Der Reiter aber gab keinen Kommentar ab. Er ließ ihn nicht in Ruhe und befahl: jetzt musst du laufen, und begann den armen Mann durch die Gegend zu jagen. Der Gärtner rannte hin und her, um der Peitsche des Reiters zu entkommen. Schließlich wurde ihm schrecklich übel. Er sank in einem Winkel zu Boden und spie alles aus, was sich in seinem Magen befand. Erschöpft wartete er auf die nächsten Peitschenschläge. Aber der Reitersmann lächelte freundlich zu ihm hinüber. Was sollte das bedeuten? Der Reiter stieg ab und kam näher. Er warf die Peitsche weg, damit der Gärtner keine Angst mehr hat. Und dann sagte er: Entschuldige mein Verhalten, aber es blieb mir nichts anderes übrig. Der Gärtner hörte ihm verwundert zu. Da zeigte ihm der weise Mann den Skorpion, der tot zwischen dem ausgespuckten Mageninhalt lag. Als der Gärtner den toten Skorpion erblickte, begann er zu zittern. »Ein Skorpion? Was hat der in meinem Bauch gemacht?« Da erzählte der weise Mann dem Gärtner, wie ihm der Skorpion in den offenen Mund gefallen war, und sagte: »Wenn ich dir gesagt hätte, dass du einen Skorpion verschluckt hast, wärst du vor lauter Angst gestorben, und so musste ich etwas tun, damit der Skorpion nicht in deinem Magen bleibt. Ich musste dich mit Gewalt zwingen, das faulige Obst zu essen. Verzeih mir also mein grobes Verhalten.« Aber der Gärtner war unendlich dankbar, dass ihm dieser Mann das Leben gerettet hatte. Der Weise lachte freundlich und sagte: »Eigentlich bin ich gekommen, um mich unter einem Baum in deinem Garten auszuruhen. Aber daraus ist wohl nichts geworden. Gott hat es gut mit dir gemeint, dass er mich hier vorbeischickte, damit ich dein Leben rette.« Kurzum, seitdem sagt man: «Dusti bo mardome dono ne kust», nämlich Freundschaft mit klugen und wissenden Leuten ist etwas Gutes. Eine solche Freundschaft ist so gut, dass es sich lohnt, dafür Mühen auf sich zu nehmen und Härten zu ertragen.
Wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück mit dem Titel Farag, was so viel bedeutet wie Trennung. Vorgetragen wird es von Hossein Zaman.
Thank you. کاشم شب باز باران میگره گریم راه نیستان میگره چاه کوتا بشنود درد مرا ما کو آن شاهد درد آشنا ای علی سنگ صبور فاطمه وارث قلب غیور فاطمه چشمهایت ای طلوع دل نواز بر جهان ای کاش میتابید باز تا به کی باید ز هجرانت سرود شعر در وصف شهیدانت سرود کاشم شب باز باران میگره گریم راه نیستان میگره شیعیان من داغدار حیدرم داغدار آن بهار پرپرم بی علی ما ایم و اندوهی مدام روبرویم ماست راهی ناتمام گریم راه نیستان میگره
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hören nun einen Sonderbeitrag anlässlich der Nacht der Bestimmung. Weiterhin guten Empfang. Wie schnell eilen die Tage des Lebens vorbei? Wie schnell eilen wir selber durchs Leben? Doch wohin eilen wir? Der eine strebt eilig nach Besitz, aber welcher Besitz kann ihn wirklich endgültig zufriedenstellen? Ein anderer strebt nach einem bequemen Leben, aber wann kommt er wirklich in den Genuss von Ruhe? Wo nimmt das Streben nach Macht und Ansehen und tausend anderen Verlangen der Seele des Menschen ein Ende? Bis wo soll dieser müde Leib und diese wunde Seele noch hinter dem unersättlichen Ich herlaufen? Würde das aufbäumende Pferd dieses Ichs doch bloß zur Ruhe kommen und seine Zügel dem Geist überlassen? Dann könnte dieser beflügelt zu den wahren Quellen eilen und den Durst des Menschen stillen. Diese Nacht, die Nacht der Bestimmung, ist die Nacht, in der der Geist seinen Durst stillen kann. Es ist die Nacht zum Nachdenken. Nachdenken über das, was bisher geschehen ist und was geschehen wird. Der Reisende im Monat Ramadan ist nun nach Nächten und Tagen voller Segen bei einer kostbaren Nacht angelangt, denn sie zählt mehr als 1000 Monate. Während dieses Gästeempfanges im Monat Ramadan wird nun eine besondere Tafel gedeckt und wie schön hat der Gastgeber die Gaben dieses Abends beschrieben. Wir haben ihn, den Koran, in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Aber wie kannst du wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? Die Nacht der Bestimmung ist besser als 1000 Monate. Die Engel und der Geist kommen in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn hinab für die Festlegung von allen Dingen. Sie ist voller Segen, bis die Morgenröte sichtbar wird. Was Sie hörten, war die Sure Rat über die Nacht der Bestimmung. Gott spricht, dass diese Nacht mehr wert ist als tausende Nächte und dass die Engel herabsteigen zu den Gläubigen und sie grüßen und ihren Gebeten ihr Amen hinzufügen. In der Sure 4 im Vers 3 steht, wir haben ihn, den Koran, in einer gesegneten Nacht hinabgesandt. Und in der Sure 2 steht im Vers 185, dass der Monat Ramadan der Monat ist, in dem der Koran ganzheitlich herabgesandt wurde. Aus diesen Koranstellen entnehmen wir insgesamt, dass der Koran in der Nacht der Bestimmung auf das Herz des Propheten herabgesandt wurde und diese Nacht im Monat Ramadan liegt. Im Koran-Kommentar Nemune wird erklärt, was der Grund dafür sein könnte, dass nicht klar ist, welche Nacht im Monat Ramadan die Nacht der Bestimmung ist. Dort heißt es, dass dies so festgelegt wurde, damit die Menschen alle Nächte im Monat Ramadan beachten. Gemäß den Überlieferungen der Edlen aus dem Hause des Propheten ist die Nacht der Bestimmung auch Nacht des Schicksals genannt. Eine von drei Nächten des Monats Ramadan, nämlich entweder die Nacht des 19. oder die des 21. oder 23. Ramadan. Korankommentatoren deuten die Beziehung Rat damit, dass alle Dinge eines Jahres für die Diener in dieser Nacht festgelegt werden. Das widerspricht nicht der Tatsache, dass der Mensch einen freien Willen hat und selbst entscheiden kann. Die Festlegung im Auftrag der Engel erfolgt gemäß der Einigung der Menschen und Stärke ihres Glaubens, ihrer Gottesfürchtigkeit und dem Grad der Aufrichtigkeit, ihrer Absicht, etwas für Gott zu tun und so weiter. Mit anderen Worten, der Mensch bereitet selber den Boden für die göttlichen Bestimmungen vor. Dies widerspricht also nicht der freien Entscheidungsmacht des Menschen, sondern bestätigt diese sogar. Der Mensch soll also in seinem Inneren die notwendigen Voraussetzungen für den Empfang des Guten und des Segens Gottes in dieser Nacht schaffen. Offenbarungsengel Gabriel Djibril hat zum Propheten gesagt, »O Mohammed, die Ratnacht ist eine Nacht, in der kein Betender ein Gebet spricht, ohne dass es unbeantwortet bliebe, und kein Reuevoller bereut, ohne dass seine Reue angenommen würde.«
In dieser Nacht können wir zur Quelle des Segens gelangen und dem Leben einen neuen Sinn verleihen. Wir können den Acker des Herzens von Dorngestrüpp befreien, damit sein Boden für die Entfaltung des Guten vorbereitet ist. Dr. Bahar Chobari, ein iranischer Psychologe, sagt, das Besondere an der Nacht der Bestimmung ist unter anderem das Herabsteigen der Engel auf die Erde. Psychologisch gesehen werden die Menschen selig und geistig in dieser Nacht fähig, eine Verbindung zum Himmelsreich aufzunehmen. Diese Verbindung wird durch die innere Reinigung möglich. Die Nacht der Bestimmung ist eine Nacht, in der die Menschen durch Nutzung positiver psychischer Energien mit dem Herrn und dem Ursprung alles Seins Verbindung aufzunehmen vermögen. Eines der wichtigsten Dinge, die für die Nacht der Bestimmung empfohlen wurden, ist das Nachdenken. In dieser Nacht soll man aufbleiben und Herz und Seele aus der Achtlosigkeit und Gleichgültigkeit befreien. Der Mensch soll zur Einsicht und Weisheit gelangen, damit er bewusst den Weg der Rettung geht. Das Nachdenken in dieser Nacht soll zur Vorwärtsbewegung führen und den Menschen aus der Stagnation herausholen. Es gibt vieles, worüber man nachdenken kann. Gott hat in zahlreichen Versen des Korans zum Nachdenken über die Erschaffung der Himmel und der Erde eingeladen. Was könnte besser sein, als dass der Mensch in einer solchen Nacht über das Dasein, sein Schicksal und über den Sinn seiner Erschaffung nachdenkt? Er kann einen Blick auf sein bisheriges Leben werfen und seine Schwächen und Stärken feststellen. Wie oft kommt es vor, dass jemand seine Einstellung zum Leben und zum Dasein in dieser großartigen Nacht bessert? Manchmal ändert sich für einen Menschen der Lebensweg in dieser einen Nacht. Viele große Gelehrten waren in dieser Nacht wissenschaftlich tätig. Zum Beispiel schrieb Allameh Tabatabai, der bekannte Koran-Kommentator, am Ende seiner vielbändigen Koran-Exegese Al-Misan, das Buch ist zu Ende. Sein Abschluss erfolgte in der gesegneten Nacht der Bestimmung, dem 23. Ramadan 1390, nach der Hijra um 1970. Ein anderes wertvolles Tun an diesem Abend ist das Lesen im Koran und das Nachdenken über den Inhalt. Imam Sader, Gott habe ihn selig, sagte in einem Gebet zu Beginn der Koranlesen: O Gott, lass mein Koranlesen kein Koranlesen ohne Nachdenken sein, sondern verleih mir einen Zustand, bei dem ich über die Verse und Gebote des Korans nachdenke und nach den Geboten deiner Religion handle. Auch sein Vater, Imam Bahar, hat über die Hinwendung zum Heiligen Koran in der Nacht der Bestimmung gesagt: Nimm den Koran in die Hand, lege ihn geöffnet vor dich und sprich. O Gott, ich rufe dich bei der Schrift, die du offenbart hast, und bei dem, was darin besser und größer ist als andere Namen. Ich bitte dich, lass mich zu denen gehören, die vom Feuer befreit werden. Eines der bekannten Gebete für die Ratrennacht ist das Choshan ol Kabir Gebet, Gebet der großen Rüstung, in dem Gott gepriesen wird und in dem wir ihn um Vergebung bitten. Dort heißt es an einer Stelle: O Wegführer der Verirrten, O der du den Hilferufenden zur Hilfe eilst und den Zufluchtsuchenden Zuflucht gewährst. O der du dich der Notleidenden erbarmst, errette uns aus dem Feuer der Hölle, o Herr.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.